Ich grüße alle ganz herzlich zu unserer Versammlung heute Morgen unter dem Thema Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, wenn es um die Kindschaft geht. Zu diesem Thema spricht heute Morgen Bruder Jens Döhling. Ich lese uns aus Galater 4, die Verse 4 und 5. Da aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen. Ich möchte mit uns beten, soweit es geht, wollen wir uns dazu erheben. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass das Paulus auch an die Galater so schreiben durfte, auch die aus dem Volk der Juden durften vom Gesetz befreit werden, weil du das Gesetz erfüllt hast und die Kindschaft empfangen. Und so auch wir aus den Nationen wissen, dass du gekommen bist, Sünder selig zu machen, zu rufen, das verloren ist. Und wir sind durch den Glauben an dich Kinder Gottes. Und so möchtest du uns heute Morgen auch wieder als Kinder Gottes ganz groß werden. Gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht. Amen. Wir setzen uns wieder und hören auch gleich auf die Botschaft. So, ich möchte jetzt auch aus Galater 4 noch die Verse 1 bis 7 lesen, als Predigttext. Also nochmal diese Verse dazu. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, so ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, ob er wohl ein Herr ist aller Güter, sondern er ist unter den Vormündern und Pflegern bis auf die Zeit, die der Vater bestimmt hat. Also auch wir, da wir unmündig waren, waren wir gefangen unter den äußerlichen Satzungen. Da aber die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, und unter das Gesetz getan, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreit, aber lieber Vater. Also ist nun hier kein Knecht mehr, sondern eitel Kinder. Sind's aber Kinder, so sind's auch Erben Gottes, durch Christum. Bis dahin der Text.
Einen schönen guten Morgen. Man ist ja manchmal erstaunt über seine eigenen Untertitel, so wie ich heute. Aber wir wenden uns dieser Passage aus dem Wort Gottes mal zu, weil es mir doch sehr wesentlich erscheint, gerade in der Zeit, in der wir leben und in dem, was uns so begegnet, dass wir auf diese Grundlagen nochmal kommen, weil nur von diesen Grundlagen her kann unser Christsein bestehen und auch weitergehen. Mein Lehrer Traugott Hopp sagte uns immer, bei Heilsgeschichtlern klappt die Bibel von alleine nach Jeremia 31 auf. Ich würde das gerne ergänzen und würde es um den Wunsch gerne ergänzen, dass bei uns Christen doch die Bibel vielleicht nach Galater 4 von allein hin aufklappt, dass wir von da immer wieder auch mal herkommen und froh und fest darin werden, welches Evangelium wir haben. Lasst uns zu Beginn auch noch mal miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir verdanken dir alles. Du hast unsere Not gesehen und hast dir vom Vater unsere Not aufladen lassen, damit du uns erlösen konntest. Es war dein Herz, das dich dazu getrieben hat. Dafür danken wir dir und wir danken dir dafür, dass in dir kein Wandel ist. Und dass du niemals etwas von deiner Gnade für uns zurücknimmst, dass du niemals zurücknimmst, dass du uns aus der Feindschaft gegen den Vater in die Kindschaft geholt hast. Mach uns darin bitte fest, Herr. Lass uns auf diesem festen Grund stehen und gehen und feste Schritte tun. Herr, und lass uns dabei auch immer wieder auf dich sehen, den Anfänger und Vollender, und an dir unsere Freude gewinnen, weil die Freude an dir die Kraft unseres Lebens ist. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Es werden wahrscheinlich ein paar Dinge dem einen oder anderen bekannt vorkommen, weil wir einige von diesen Gedanken letztes Jahr auch schon mal hatten. Ich stütze mich dabei aber auch gerne auf den Apostel Paulus, der den Philippern schreibt, dass ich euch ständig dasselbe sage, verdrießt mich nicht. Es macht euch umso gewisser. Und aus einem ganz ähnlichen Ansatz schreibt Paulus den Galatern. Wer sich das im Text mal so ein bisschen anguckt, der kommt sehr schnell auf die Vermutung, die Galater bekamen von Paulus einen Brief, der nach außen so ein bisschen ähnlich gewesen sein muss, wie wenn ich euch heute zumuten würde, dass ihr von mir einen handgeschriebenen Brief lesen müsstet und den dann auch noch auf Griechisch. Er konnte nicht abwarten, bis seine Mitarbeiter wieder da waren. Es war zu eilig, es war zu wichtig. Er hatte keine Zeit. Das, was er zu sagen hatte, das musste raus. Das duldete keinen Aufschub. Da ist natürlich das ganz große Thema erstmal Christus und kein anderes Evangelium. Aber es ist eben auch immer wieder mal im Verlaufe dieses Galaterbriefs das Thema der Freiheit, das Thema der Kindschaft. Mit dem Anfang von Kapitel 5 werden wir uns dann morgen früh ein bisschen beschäftigen. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Hier in unserem Abschnitt von heute Morgen legt Paulus sehr großen Wert darauf, dass Jesu Werk auf Golgatha für uns die Bedeutung hat, dass er uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Dieses Evangelium müssen wir, glaube ich, immer wieder mal in den Blick nehmen. Vielleicht geht uns das im Tagesgeschäft ein bisschen verloren. Vielleicht geht uns auch im Blick auf die Umstände ein bisschen verloren, was es damit eigentlich auf sich hat. Und wenn wer das nochmal so nachklingen haben, was der Martin gestern Abend erläutert hat, dann steht man schon ein bisschen vor der Frage, wie machen wir das? Hier sollten wir nochmal zutiefst reformatorisch und evangelisch und biblisch werden und uns selbst eingestehen, wir machen gar nichts. Wir machen deswegen gar nichts, weil Jesus Christus alles gemacht hat. Dieses Evangelium brauchen wir, nur davon können wir leben. Und wir brauchen ein Evangelium, das nicht nur in schönen Reden besteht. Wir brauchen ein Evangelium, das im Handeln eines mächtigen und tatkräftigen Herrn besteht. Und das auch im Handeln eines heiligen Herrn besteht, der von seinem Handeln eben auch nichts wieder zurücknimmt, der sein Handeln auch nicht in Frage stellen lässt und der da sogar nochmal drüber hinausgeht und sein Reden, sein Wort auch mit dieser Vollmacht verbindet. Wenn das Evangelium nur in Worten bestehen würde, wie auch Menschen sie aussprechen und weitergeben können, dann hätten wir nichts gewonnen. Das Evangelium, die Botschaft vom Sohn des lebendigen Gottes, von seinem Tun und vor allem von Kreuz und Auferstehung, besteht erstens darin, dass Gott hier tatsächlich Fakten geschaffen hat, dass wir nicht von religiösen Erfahrungen reden oder von irgendeiner Mythologie reden, wie uns Theologen das immer wieder vor Augen halten, sondern von etwas, das Gott wirklich substanziell geschaffen hat. Und es besteht darin, dass Gott die Verkündigung dieser Tatsachen mit seiner lebenschaffenden Macht verbindet, es auch für uns zur Tatsache zu machen. Wir reden ja immerhin von einem Geschehen von vor 2000 Jahren. Warum reden wir darüber? Lessing sagte mal, er könnte kein Christ sein, weil es ihm doch sehr schwer fiele, anzunehmen, dass zufällige Geschichtswahrheiten auch notwendige Vernunftwahrheiten wären. Wir sind deswegen Christen, weil a) es sich nicht um eine zufällige Geschichtswahrheit handelt, sondern um Tatkraft, um Macht, um Handeln des lebendigen Gottes. Und weil er diese Macht zweitens auch mit der Verkündigung seiner Heilstaten verbindet. Die Kraft des Evangeliums ist die, mit der er sich am Anfang hingestellt hat und gesagt hat, es werde und es ward. Die Kraft, die Jesus mit seinem Evangelium für dich und für mich anwendet, ist dieselbe Kraft, mit der er sich vor das Grab des Lazarus gestellt hat und zum Stein gesagt hat, weg da, und zu Lazarus gesagt hat, komm heraus. Und Paulus macht das im Philipperbrief auch nochmal deutlich, weniger kann es auch nicht sein. Weniger Kraft wäre für deinen und für meinen Tod zu wenig. Deswegen braucht es diese Kraft seiner Auferstehung, denn es braucht die Kraft, mit der er selbst aus dem Tod ins Leben gegangen ist und mit der er in den Tod hineinspricht, gib deine Gefangenen frei, ich bin Sieger über dich. Und eben mit der Kraft, mit der er deinen und meinen Tod in seinen Sieg verschlingt. Evangelium mit Substanz. Erstens, weil Gott in seinem Sohn gehandelt hat. Zweitens, weil Gott, Jesus Christus und der Heilige Geist, und hier haben wir einen dreieinigen Gott am Werk, die Vollmacht, mit der Jesus den Tod besiegt hat und die Vollmacht, mit der der lebendige Gott am Anfang alles geschaffen hat, mit diesem Evangelium verbindet. So wird es Wort des Lebens für dich und für mich. So bleibt es eben nicht irgendeine Weisheit oder Lebensweise unter vielen. Ich habe neulich irgendwo einen Interviewschnipsel gesehen mit meinem früheren Systematikdozenten Thorsten Dietz, der gefragt wurde, wenn das aber mit dem Kreuz jetzt alles nicht mehr gilt, was machst du denn dann noch mit Jesus? Und Thorsten antwortete, ja, er hätte einfach noch keinen besseren Lebensweg gefunden als den Jesu, deswegen ging er dem nach. Das ist eine ziemlich hoffnungslose Veranstaltung. Wenn wir uns das zur Devise machen, dann können wir ehrlich gesagt auch Mahatma Gandhi nachfolgen. Wir brauchen viel mehr. Wir brauchen es, dass ein machtvoller Gott uns aus dem Tod herausnimmt und ins Leben stellt. Dieses Evangelium, zu dem es weder eine Alternative noch eine Variante gibt, Paulus sagt, liebe Galater, selbst wenn ich käme und würde euch irgendetwas anderes sagen als das Kreuz Christi, dann müsstet ihr mich bitte steinigen, ich wäre nämlich verflucht. Dieses Evangelium hat Kraft zu schaffen, was Gott mit ihm vorhatte. Und nochmal, um da noch einen Gedanken auch dazu zu fügen zur Heiligkeit dessen, der dieses Evangelium geschaffen hat. Selbst ein heidnischer Prophet wie Bileam musste bestätigen, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Sollte Gott etwas reden und dann nicht tun, das ist unmöglich. Das gehört ganz zentral zu seiner Heiligkeit dazu, dass er sich immer eindeutig verhält, dass er niemals etwas von dem, was er verheißen hat, unerfüllt lässt oder wieder zurücknimmt oder auch für dich vielleicht erfüllt, für mich aber nicht, weil ich irgendwie doof bin oder keine Ahnung. Dieses Evangelium hat eben auch ganz zentral den Aspekt der Befreiung. Und ich glaube, diesen Aspekt brauchen wir vielleicht nochmal besonders auch in unserer Zeit. Mir macht es ehrlich gesagt Sorgen, dass so viele unterwegs sind, die diese Befreiung so weit nach hinten stellen. Das kann jetzt aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Ich denke, manchmal vor der Tagesschau kommt dann so ein Werbespot für irgendeinen Investmentfonds, der voll die grüne Ideologie wiedergibt, wo ich dann denke, schon deswegen werde ich diesen Fonds nicht abschließen. Das ist aber nicht die einzige Seite, von der aus ich in Unfreiheit genommen werden soll. Es sind leider auch allzu viele Verkündiger unterwegs, die versuchen, mich in Unfreiheit zu nehmen. Ich möchte gerne versuchen, Mut zu machen, dass wir uns von Jesus in diese Freiheit noch einmal neu hineinrufen und hineinstellen lassen, in diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Als wir noch unmündig waren, gab es zwischen uns und einem Knecht keinen Unterschied. Ich habe die 84er Luther hier, die formuliert das etwas anders als die 12er. Damals waren wir unter Vormündern und Pflegern und untertan den Mächten dieser Welt. Ich glaube, bei dir stand äußeren Ordnungen, oder? Hier wird ja sehr deutlich formuliert, was da versucht, uns zu Knechten zu machen. Letztlich läuft es alles darauf raus, dass zu dieser Zeit der Tod die Macht hatte, durch die Sünde zu regieren. Und ja, ohne den Herrn, der wirkliches Leben schafft, der Tod die Perspektive war. Da hinein gibt es heilsgeschichtlich einen Zeitpunkt, an dem Gott etwas schenkt, das ja, auf die Frage antwortet, wie kann man unter den Bedingungen dieses Todes eigentlich leben? Aber es ist noch nicht das Leben. Es ist so etwas Ähnliches wie ein Handbuch für die Verwaltung des Todes, der Sünde. Das war am Sinai, da hat Gott sich ein Volk gerufen, dem er gesagt hat, eure Sünde ist zwar alle Zeit vor mir, ich gebe euch aber etwas an die Hand, mit dem ihr es schaffen könnt, diesen Sündentod, in dem ihr lebt, zu verwalten und mit dem ihr es schaffen könnt, euren Sündentod eine Richtung zu geben, in der für euch Heil kommen wird. Wir reden ja von einer Heilsgeschichte und die Opfer, die im Alten Bund geordnet sind, die gehen alle schon darauf hin, dass Gott einmal ein Opfer schaffen wird, das wirklich Sünde wegtut und das wirklich Leben schafft. Die Opfer haben das nie getan, die hatten nie die Vollmacht dazu. Sie waren aber schon immer das Symbol dafür, wer das Opfer bringt, der sollte wissen, eigentlich stirbt nicht das Tier hier, eigentlich sterbe ich hier wegen meiner Sünde. Weil Gott das aber nicht will, darf ich ein Tier bringen und das mache ich so lange, bis Gott ein Opfer schafft, das wirklich Substanz hat zu tun, was es bedeutet. Dass Gott ein Schuldopfer bringt, das Schuld nicht mehr nur zudeckt, sondern das Schuld ins Meer schmeißt, wo es am tiefsten ist. So wurde in dieser Zeit der Tod verwaltet, der durch die Sünde mächtig war, der aber da eben auch noch über die mächtig war, die eigentlich schon zu Kindern berufen waren, die aber noch auf den Tag warteten, an dem der Vater sagt, so, jetzt machen wir den Unterschied. Jetzt kommt raus, dass ihr wirklich Kinder seid. Paulus formuliert das hier, bis auf den Tag, den der Vater bestimmt hat. Zu der Zeit, bevor der Vater an diesem Tag gehandelt hat, so sagt das Gottes Wort hier, gab es noch keinen Unterschied zwischen den Kindern und den Knechten. Die Kinder hatten eine bestimmte Art von Vormund und Pflegern. Und wenn es gut lief, war das die Tora vom Sinai. Es hätte aber auch ganz anders laufen können. Wir haben im Alten Bund viele, viele Berichte davon, wie das Volk Gottes Schuld aufhäuft auf den Tag, an dem Gott irgendwann alle Schuld bereinigen wird, wo sie das von sich gestoßen haben, dass Gott ihnen eine gute Ordnung gegeben hatte und lieber zu schlechten Ordnungen der Heidenvölker übergeschwenkt sind. Es erstaunt mich immer wieder, dass Gott an seiner Heilsgeschichte trotzdem festhält. Dass Gott nicht irgendwann doch das wahrgemacht hat, was er in 2. Mose 32 eigentlich schon tun wollte, dass er sagte, Mose, geh mir mal aus dem Weg, ich mache die jetzt platt und mit dir fange ich neu an. Gott ist einen unglaublichen Weg der Geduld mitgegangen, weil er ja schon immer gesehen hat, die einzige Möglichkeit ist doch die, dass er diesen Tag herbeiführt, an dem alle Schuld weggetan wird. An dem, muss da mal einer ans Handy gehen? An dem die Knechtschaft ein Ende findet, der auch die Kinder noch unterstellt sind. Bis auf diesen Tag herrschte die Sünde und durch sie der Tod. Auch das gehört ja zu den Elementen dieser Welt, zu den Mächten dieser Welt, denen die Kinder unterstellt waren. Und dann schafft Gott einen Tag, an dem er das alles ändert. Man steht ja dann ein bisschen vor der Frage, wie führt man das herbei? Religionen sind immer Versuche, eine Antwort auf die Frage zu geben, Wie kriege ich das hin mit meinem Leben und Gott? Gottes Wort hat dann schon immer die Antwort gegeben, du kriegst es überhaupt nicht hin. Und dann gibt Gott die Antwort, ich kriege es für dich hin. Ich führe dich aus dieser Knechtschaft heraus. Ich tue auch alles dafür, dass es für dich den Weg aus dieser Knechtschaft heraus gibt. Ich mache dich zu meinem Kind und in dieser Freiheit kannst du leben. Das ist deine Freiheit als Kind Gottes. Es ist die Freiheit, dass du nicht mehr aus eigenen Mitteln deinen Tod verwalten musst. Es ist auch die Freiheit, dass die Perspektive deines Lebens nicht mehr der Tod für deine Sünde ist. Und es ist eben auch die Freiheit, wie Jesus das an mancher Stelle formuliert, wie Paulus es auch den Korinthern schreibt, dass du in dieser Welt nicht mehr unterwegs sein musst wie ein Schaf, das keinen Hirten hat. Dass du eben nicht mehr ausgeliefert bist den Elementen dieser Welt, den Mächten dieser Welt, sondern dass du leben kannst in einer Freiheit, die einen Herrn hat, der für dich und für diese deine Freiheit als sein Kind alles getan hat und alles tut. Bei diesem Herrn darfst du den Freiraum für dein Leben suchen. Wir haben ja jetzt seit etwas über 55 Jahren in Deutschland die Theorie, Freiheit ist nur dann wirklich frei, wenn sie keine Regeln mehr kennt. Und da denke ich manchmal an meinen Sohn, der ist jetzt 5. Seine Freiheit hat über die Jahre jetzt darin bestanden, dass meine Frau oder ich ihn an der Hauptstraße an die Hand gepackt haben. Die antiautoritären Herrschaften würden dann wahrscheinlich von Freiheitsberaubung sprechen. Wir als Eltern sprechen von einer bewahrten Freiheit. Die Bewahrung besteht darin, dass unser Samuel nicht auf die Straße laufen kann. Das ist ein Autobahnzubringer. Wir als Eltern haben ein elementares Interesse daran, dass seine Freiheit gelingt, dass er in ihr leben kann. Und dafür bewahren wir diese Freiheit. Das verbindet sich für unseren Sohn mit der Tatsache, dass er unser Kind ist. Und hier würde ich gerne mal Mut dazu machen, dass wir uns einfach mal überlegen, wenn wir selber Kinder haben oder Geschwister, bei denen das nicht so ist, die haben bestimmt auch in der Verwandtschaft oder bei engeren Freunden die Möglichkeit, mal zu reden und mal zu beobachten. Was ist uns an Eltern so wichtig, dass wir bereit sind, nahezu jeden Preis zu bezahlen, wenn wir an unsere Kinder denken? Dass unser Sohn die Hauptstraße überlebt, ist ein so ein Beispiel. Unsere Tochter ist jetzt in der 2. Klasse. Die hat es mit ihren Gefühlen manchmal ein bisschen schwer und wir auch. Die hatte jetzt am Montag Elternsprechtag. Wenn sie da mitgemusst hätte, wäre das für sie natürlich die volle Konfrontation gewesen, die volle Breitseite. Und so hat ihre Klassenlehrerin aber das, was sie Johanna ins Stammbuch schreiben musste, mit meiner Frau besprochen. Und die konnte hinterher in einer stillen Stunde mit Johanna das eine oder andere besprechen. Johanna hat das nicht abgekriegt, was sie abgekriegt hätte, wenn sie mit dabei gewesen wäre. So ist es für ihre Seele, für ihr Herz eine bewahrte Freiheit, dass meine Frau oder voriges Jahr ich bei diesem Elternsprechtag für sie in die Bresche springen und Dinge abfangen, die sie zu hart treffen würden, um dann zu versuchen, in konstruktiver Weise damit weiterzukommen. Und ich dachte, das hängt vielleicht auch mit dem zusammen, was Jesus im Lukas-Evangelium seinen Jüngern sagt: Wenn sie euch vor die Synagogen zerren, ihr seid da nicht alleine. Ihr seid da als Kinder Gottes und ihr seid da in einer ganz besonderen Art dieser bewahrten Freiheit. Ihr braucht das nicht alleine durchzustehen. Ihr braucht da auch nicht die großen Reden zu schwingen und die großen Chefs zu sein. Ihr geht dahin mit dem Geist der Kindschaft, den ihr empfangen habt, den der Vater euch geschenkt hat. Und ihr geht dahin mit dem Geist, durch den Jesus Christus bei euch ist, alle Tage bis an der Weltende. Und ihr geht dahin mit dem Geist seiner Weisheit. Und dieser Geist wird euch dann, wenn ihr es braucht und wenn der Vater es sieht, was seinem Kind nützlich ist, geben, was ihr als diese Kinder braucht. Corrie ten Boom hat ihren Vater mal gefragt: Wie ist das denn eigentlich? Und Herr ten Boom hat dann gesagt: Wenn du mit dem Zug fährst, wann gebe ich dir dann deine Fahrkarte? Ja, dann, wenn ich sie brauche. Da sagt er: Siehste, genauso macht Gott das auch. Im Handeln, im machtvollen Handeln, im substanziellen Handeln des dreieinigen Gottes, da liegt die Freiheit unserer Kindschaft. Da liegt die Befreiung von der Knechtschaft, da liegt das Hinübertreten in die Kindschaft. Das hätten wir ja gar nicht, es sei denn, der dreieinige Gott wirkt es durch die Kraft der Auferstehung Jesu Christi und wirkt es in der Kraft seines Geistes, dass er uns zu neuen Menschen wiedergebiert, dass er uns aus dem Tod ins Leben stellt. Und da gibt es eben diesen Zeitpunkt, der in der Heilsgeschichte überragende Bedeutung hat. Das alles ist in Jesus Christus. Nichts davon ist in uns, das ist auch immer wieder wichtig festzuhalten. Am Zustandekommen von Evangelium oder am Zustandekommen dessen, dass Evangelium uns trägt, dass Evangelium uns birgt und versorgt, an diesem Zustandekommen haben wir keinen Anteil. Ich muss das auch nochmal ganz ehrlich sagen, hätte ich da einen Anteil dran, müsste ich mich bewahren, könnte ich mich auch gleich erschießen. Ich halte, und das ist ein ganz wichtiger Satz aus der alten Kirche, ich halte, weil ich gehalten werde. Ich bin als Kind Gottes bewahrt und ich bin zum Kind Gottes gemacht worden, nicht als irgendetwas an mir war, das mich würdig gemacht hätte, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin zum Kind Gottes gemacht worden, als an mir nichts war, das Gott irgendwie auf meine Seite gebracht hätte. Ganz wichtig im Evangelium auch immer wieder festzuhalten. Da gibt es nicht noch eine Kluft, die ich überbrücken muss. Als Martin Luther von einer Romreise zurückkam, erzählte er seinen Studenten: da wäre ja dann Ablass gehandelt worden und für seinen Opa Heinrich hätte sein Geld gereicht, aber seine Oma Helene, die müsste nun leider noch ein bisschen brennen, da hätte das Geld nicht mehr für geschickt. Diese Kluft, die gibt es nicht mehr, weil Jesus Christus in seinen Heilstaten von Kreuz und Auferstehung zu 100% alles getan hat. Deswegen ist er es auch zu 100%, der schafft und der bewahrt, der mich auch in der geschenkten Gotteskindschaft bewahrt. Hier ist dann nochmal die Rede davon, dass das im Glauben geschieht. Selbstverständlich geschieht das im Glauben. Aber auch hier werde ich nicht müde zu sagen, was ich jedes Jahr sage. Glaube ist nicht ein Werk meinerseits. Glaube ist ein ohnmächtiges Hängen meinerseits an ihn und seine Allmacht. Ich hänge mich an ihn dran. Ein Hinweis darauf gibt Paulus hier auch nochmal, wenn er sagt, den Geist, durch den wir sprechen, aber lieber Vater, diese kindliche Anrede, die ist so aus jedem Denken des eigenen raus. Ich höre hier und da Verkündigungen über Gottes Kindschaft, die mich denken lässt, da versucht einer mich vor Gott zum Teenager zu machen, der in seiner Rebellion auch noch bestärkt wird. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns vom Gotteswort dahin führen lassen, uns als wirkliche Kinder Gottes zu verstehen. Auch als kleine Kinder, denen es noch nicht etwas Komisches ist, ihren Vater Papa zu nennen. Ich kann das nicht leiden, wenn Gebete anfangen mit Hallo Papa. Aber diese Grundhaltung, dass ich zu dem dreieinigen und dreimal heiligen Gott, der für mich Mensch geworden ist, der für mich die Mächte dieser Welt, das Gesetz, die Sünde, den Tod getragen hat, dass ich zu diesem Gott mein lieber Vater sagen darf, das ist Grundsubstanz des Evangeliums. Mehr muss ich dafür auch nicht reißen. Mehr muss ich zu meiner Kindschaft nicht beitragen. Gerade darin liegt ja auch Freiheit der Kinder. Sie sind einfach Kinder. Sie machen sich nicht zu Kindern. Sie sind es. Wir haben zwei Kinder, weil meine Frau zwei Kinder geboren hat. Gott hat Kinder, weil er durch seinen Heiligen Geist Menschen neu geboren hat. So sind wir Kinder und darin sind wir befreite Leute. Von den Mächten dieser Welt, von Sünde, Tod und Teufel, auch befreit von allen Versuchen, auf eigene Faust diesen Tod zu verwalten, auch befreit von allen Versuchen, auf eigene Faust diesen Tod zu überwinden, und sogar befreit dafür, diesen Tod nicht mehr länger ignorieren zu müssen, wie es in unserer Gesellschaft normal ist, befreit uns, diesem Tod und der Sünde stellen zu dürfen und dann zu sagen, das schmeiße ich jetzt auf meinen Heiland, das schmeiße ich auf sein Kreuz, das schmeiße ich in sein Blut, das schmeiße ich in sein leeres Grab. Das ist nämlich auch mein leeres Grab. Von da aus in meiner Freiheit als Kind Gottes zu diesem Vater zu gehen und von ihm alles zu erwarten, was ein Kind von einem Vater erwartet, das aber dann auch nochmal zu multiplizieren mit Gottes Heiligkeit. Jesus sagt das mal als Vergleich: Ihr Väter, wenn euch ein Kind um Brot bittet, gebt ihr dem dann einen Stein? Euch euer Kind um ein Ei bittet, gebt ihr dem dann einen Skorpion? Wenn euch euer Kind um einen Fisch bittet, gebt ihr dem dann eine Schlange? Dann sagt Jesus, jetzt überlegt euch mal, was ihr für Herzen habt. Und dann überlegt euch mal, was der heilige Gott für euch und für seine Kinder für ein Herz hat. Und dann kommt zu diesem Herz, als von ihm befreite und neugeborene Kinder, die rufen, Abba, lieber Vater. Ich habe mich in letzter Zeit verschiedentlich mit Lukas 15 nochmal beschäftigt, gerade auch mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da gibt es diesen älteren Sohn, der manches Mal nicht vorkommt, aber an uns, glaube ich, wesentlich näher dran ist. Und ich glaube, wir müssen uns das auch so drastisch mal vor Augen halten. Der jüngere Sohn, der hat gesehen, dass er mit seinen Klamotten im Schweinedreck sitzt und dass er da raus muss. Der ältere Sohn, der hat nicht gesehen, dass er in seinem Herzen Schweinedreck anhäuft, das dringend da raus muss. Deswegen lässt Jesus diese Geschichte auch offen. Wir erfahren nicht, ob der ältere Sohn zum Feiern gegangen ist. Der jüngere ja. Der jüngere hat sich aufgemacht zum Vater und hat das ganz buchstäblich erstmal durchdefiniert und gesagt, mein Vater hat eine Menge Knechte, die jeden Tag satt werden und ich komme um vor Hunger. Und er wollte zurück und den Vater bitten, ihn als Knecht anzunehmen. Der Vater nimmt ihn nicht als Knecht an, sondern er sagt zu ihm, du bist mein Sohn, du bist nicht mein Knecht. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das ist der Schlüssel in der Begegnung des Sohnes mit dem Vater. Nicht, Vater, ich bin mal ein bisschen unterwegs gewesen, war vielleicht auch nicht alles so gut. Er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Mach mich zu deinem Knecht. Und der Vater sagt, weißt du, was ich mit dir mache? Ich mache mit dir was ganz anderes. Ich nehme dir deine Klamotten voll Schweinedreck ab und ziehe dir ein Festkleid an. Wir können das vielleicht von Zinzendorf gleich mal singen. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und der Vater macht noch was, was das Kind vom Knecht unterscheidet. Ich weiß nicht, wer vielleicht von euch schon mal so einen Adelsroman liest, der ist sicherlich schon mal über einen Siegelring gestolpert. Der Siegelring berechtigt den Träger im Namen seiner Familie und natürlich auch im Namen seines Familienoberhaupts, Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Sohn, der gerade eben noch im Schweinedreck saß, der kriegt die Berechtigung, für den Vater aufzutreten. So sehr wird seine Kindschaft wiederhergestellt. Das finden wir zum Beispiel in 2. Korinther 5 in ganz besonders deutlicher Weise, dass wir als Kinder dieses Vaters stellvertretend auftreten sollen und sagen, ich komme im Namen des heiligen Gottes und richte dir von ihm aus, lass dich mit ihm versöhnen. Er will, dass du sein Kind wirst, egal wo du herkommst. Du darfst in die Kindschaft kommen, lass dich mit ihm versöhnen. Und was mich immer besonders beeindruckt beim verlorenen Sohn ist, dieser Vater, der hat das Mastkalb schon fertig im Stall stehen, der muss es nicht noch mästen. Der wartet auf den Sohn, damit er kommt. Der wartet darauf, dass er diesen Festbraten endlich schlachten kann, weil sein Sohn nach Hause gekommen ist. Wenn Jesus sagt, mich hat herzlich verlangt, das Abendmahl mit euch zu halten, dann liegt da so etwas drin von diesem Warten. Und wenn Jesus sagt, kommt, denn es ist alles bereit, dann liegt da so etwas drin von dieser Einladung. Der Vater geht dann zu seinem beleidigten, motzigen, älteren Sohn raus und sagt ihm auch nochmal etwas ganz Besonderes. Du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Paulus sagt hier, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Gottes Wort macht uns das an verschiedenen Stellen deutlich. Epheser 1 in großer Ausführlichkeit, dass wir den Segen des Himmels in Anspruch nehmen dürfen für unser Leben. Und zwar deswegen, weil wir Kinder des Eigentümers dieses Segens sind. Weil wir Kinder des Eigentümers allen himmlischen Reichtums sind. Und weil der, der eigentlich alleine erbberechtigt war, uns erlöst und uns zu seinen Miterben gemacht hat. Und zu diesem Erlöst aus Vers 4 muss ich noch eine Bemerkung machen zu einem Bild aus den Sendschreiben. Ich weiß nicht, ob uns das immer so ganz klar vor Augen steht, wie weit unsere Erlösung geht oder ob wir uns dann vielleicht doch von der Angst wieder in Fesseln legen lassen. Erlösung heißt, das macht der Kolosserbrief sogar noch deutlicher, da ist einer auf den Sklavenmarkt gegangen und hat für mich alles bezahlt, was der Sklavenhändler gefordert hat. Und dann hat der, mein neuer Eigentümer, die Ketten von meinen Füßen losgemacht, mit denen ich da festgekettet war. Und dann durfte ich mit ihm als meinem Befreier und neuen Herrn den Sklavenmarkt verlassen. Es gab in der damaligen Zeit im Römischen Reich Sklavenjäger. Die waren sehr gefürchtet, weil das ziemlich brutale Leute waren. Und ein ehemaliger Sklave, der hatte ziemlich Manschetten vor diesen Sklavenjägern. Deswegen war es für entlaufene Sklaven auch immer hochgradig gefährlich, sich irgendwo blicken zu lassen. Es hätte sein können, dass man Sklavenjägern begegnet und ob die einen nun tot oder lebendig zum alten Eigentümer zurückschleppten, das war denen egal. Und dann gab es das aber, dass ein freigelassener Sklave einen weißen Stein bekam, auf dem der Name seines neuen Herrn draufstand. Und ein solcher freigelassener Sklave mit weißem Stein, der konnte ohne Angst den Sklavenjägern entgegentreten, der konnte in seine Tasche packen, konnte den Stein rausholen, konnte zeigen, guck mal, weißer Stein, steht der Name meines neuen Herrn drauf. Und dann mussten die Sklavenjäger unverrichteter Dinge wieder abziehen, ob sie wollten oder nicht. Das ist der Stand dieser Freigelassenen. Das ist der Unterschied zwischen einem Sklaven in Ketten oder noch schlimmer einem abgehauenen Sklaven und einem ehemaligen Sklaven, der jetzt aber ein Freigelassener eines neuen Herrn ist, der in diese Freiheit eintreten durfte, die der neue Herr ihm schafft, für die der neue Herr alles getan und alles bezahlt hat und die darin besteht, dass er jetzt Eigentum dieses neuen Herrn ist. Ich komme wieder mal auf die 68er zurück, die dann der Ansicht waren, Freiheit bestand darin, dass man überhaupt nichts mehr über sich duldete und keine Regeln mehr einhielt. Eine solche Freiheit darf man mit Sicherheit als eine lebensfeindliche, als eine vermeintliche Freiheit bezeichnen. Als eine Freiheit, die Leben schafft und Leben fördert, Leben bejaht, Leben weiterführt und Leben auch zu einem Ziel bringt, muss man wohl eine Freiheit annehmen, die von jemandem geschützt und bestimmt und gestaltet ist, der dazu Macht hat. Das tut der dreieinige Gott. in dem, was Jesus Christus für uns getan hat und tut und in dem, was er durch seinen Heiligen Geist an uns und in uns tut. Und der größte Ausdruck dessen ist es wohl, wenn ich mich einladen lasse und zu diesem Gott, diesem dreimal heiligen Gott, sage, ich möchte auch dein Kind sein, ich möchte dir gehören, ich möchte in deiner Freiheit leben und ich möchte das Privileg und Johannes 1, die Vollmacht haben, zu dir, mein Gott, zu sagen, Abba, lieber Vater. Ich würde mir wünschen, dass Jesus Christus uns zu dieser Freiheit befreit und dass Jesus Christus uns auch darin festmacht, feste Schritte zu tun, fest auf ihn zu sehen und ihm ganz fest darin auch zu vertrauen, als solche, die zu ihrer Freiheit, zu ihrer Bewahrung und zu ihrer Gotteskindschaft ungefähr genauso viel beitragen können wie ein kleines Kind, das sich an seinen Vater wendet und zu ihm sagt, Abba, lieber Vater, und darin von seinem allmächtigen Vater alles erwartet. Lass uns nochmal miteinander beten. Dreieiniger Gott, lieber Vater, großer Herr und Heiland, wir beten dich an für deine unfassbare Tat von Golgatha. Du, Vater, hast eine Zeit ausersehen in deiner Geschichte mit uns Menschen, in der du alles bereinigen wolltest. Und du, Herr Jesus Christus, hast alles getragen, was von unserer Seite bereinigt werden musste. Wir verdanken dir alles. Wir bitten dich, dass du unser armes Lob dafür annimmst und wir bitten dich, dass du aus uns etwas machst zum Lob deiner Herrlichkeit. Wir bitten dich darum, dass dein Heiliger Geist sein Werk in unseren Herzen tut, dich groß zu machen, uns in dir festzumachen, auch an unserer Stelle zu beten, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, aber doch in uns immer wieder zu rufen, aber lieber Vater, und von dir alles zu erwarten. Amen.